Deutschlandfunk, Medias Res.
Sprechen wir über das Buzz-Medienwort Echokammern, in denen wir uns aufhalten, wenn wir im Netz unterwegs sind und unsere Meinungen und Vorlieben gespiegelt bekommen. YouTube zum Beispiel. Welche Videos wir dort suchen, das merkt sich der Algorithmus und spuckt entsprechend ähnliche Ergebnisse aus, damit wir dranbleiben und uns zwischendurch ein bisschen Werbung anschauen. Einige dieser YouTube-Werbekunden haben sich aber nun zumindest zeitweise von der Plattform verabschiedet. Dr. Oetker oder der Riese Disney. Weil sich Pädophile in eigentlich harmlosen Videos per Kommentar austauschen und der Algorithmus ähnliche Videos empfiehlt. Und wieder geht es im Grundsatz um die Frage, ob und wie viel Steuerung und Zensur bei YouTube notwendig ist und wie diese Steuerung möglich sein kann. Die Organisation Algorithm Watch beobachtet genau solche automatisierten Prozesse. Ich habe dessen Geschäftsführer Matthias Spielkamp gefragt, wie er den aktuellen Fall der pädophilen Netzwerke bewertet.
Ich finde den erstmal sehr interessant, und zwar aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Das eine ist ja, die Videos, Sie hatten das schon gerade gesagt, sind selber unproblematisch, um die es da geht. Was passiert ist, ist eben, dass Menschen entdeckt haben, dass sie über die Kommentarfunktion diesen Videos auf einmal, wenn man so will, eine ganz andere Bedeutung geben konnten, nämlich als eine Art Austauschnetz von Pädophilen. Das ist wahrscheinlich etwas, womit YouTube so nicht gerechnet hatte, und womit sie dann wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben, ist, dass das so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, dass es dann die Werbekunden sind, die den Druck ausgeübt haben, der dazu führt, dass YouTube jetzt darauf reagieren muss. Also nicht etwa ein Gesetzgeber oder eine öffentliche Behörde, sondern die Werbekunden haben gesagt, also mit solchen Inhalten möchten wir nicht in Verbindung gebracht werden, und deswegen passiert da eben jetzt etwas.
Zur Erklärung, es geht um harmlose Videos von Kindern, etwa zum Beispiel ist das Bein eines Kindes zu sehen. Diesen Timecode haben die Kommentatoren dann verlinkt und so auf ihre Thematik in den Kommentaren hingewiesen. Also inhaltlich nicht unbedingt verboten, aber per Kommentar dennoch verbreitet. Ist YouTube aus Ihrer Sicht da in der Verantwortung?
In dem konkreten Fall würde ich einfach sagen, ja, sind sie. Denn ich glaube, der Zusammenhang, der da hergestellt wird, der ist sehr eindeutig. Und dann sehe ich YouTube einfach ganz klar auch als Unternehmen in der Verantwortung, sich um sowas zu kümmern und zu sagen, also das sind Dinge, die wir auf unserer Plattform eigentlich nicht tolerieren wollen, und dann müssen wir auch eingreifen. Und das hätten sie auch machen müssen, wenn es eben nicht diese Aufmerksamkeit gegeben hätte. Aber sie hätten es wahrscheinlich nicht getan, weil es ihnen entweder gar nicht auffällt oder, und das kann man durchaus als Kritik verstehen und formulieren, sie nicht die Mechanismen haben, sowas zu entdecken. Sie haben einfach nicht die Ressourcen, und das sage ich jetzt ganz bewusst im Sinne von, sie verwenden sie nicht darauf. Ja, also man kann schon sagen, dass YouTube eine Verantwortung hat, solche Dinge zu entdecken, auch wenn sie nicht von Dritten drauf gestoßen werden. Denn hier in dem Fall kam das ja dadurch, dass ein Nutzer wieder selber ein Video darüber gemacht hat. Dieses Video ist wahnsinnig oft angeschaut worden, und dadurch hat das eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen.
Dennoch streifen wir jetzt wieder das Thema Zensur. Diesem Thema möchte sich YouTube nicht so gern aussetzen. Es geht immer um die Themen Freiheit versus Beschränkung des Netzes. YouTube pocht auf die Freiheit des Netzes und stellt sich lediglich als Plattform dar. Aber bestimmte Inhalte werden auf der anderen Seite trotzdem bevorteilt, indem sie von Algorithmen eben ausgewählt werden. Kann man sich da auf die sogenannte Freiheit des Netzes und die Freiheit von YouTube berufen?
Also jedenfalls nicht hundertprozentig oder nicht ausschließlich. Sie haben das gerade sehr schön zusammengefasst, denn YouTube ist tatsächlich eine Plattform, aber es ist nicht einfach nur eine technische Infrastruktur. Auf den Standpunkt stellen sich die Firmen seit sehr langer Zeit. Langsam weicht das auf, weil sie einfach auch erkennen müssen, sie tun einfach viel mehr als das. Sie sind keine Medienunternehmen im klassischen Verständnis davon, denn sie erzeugen ja diese Inhalte nicht. Und es ist auch nicht so, dass sich dann Menschen da hinsetzen und zum Beispiel sagen, das holen wir heute auf die Startseite. Aber sie übernehmen schon eine sehr große Steuerung oder üben diese Steuerung aus in dem Zusammenhang, denn Algorithmen, Empfehlungssysteme werden von Menschen gemacht, die fallen nicht vom Himmel. Das heißt, es werden bestimmte Entscheidungen getroffen, was empfohlen werden soll, nach welchen Kriterien. Ich sage allerdings auch ganz offen, dass wir jetzt nicht einfach eine schlichte Antwort darauf formulieren können, wo diese Grenze verläuft und an welcher Stelle YouTube dann zum Beispiel aktiv werden sollte. Denn in dem konkreten Fall ist es ja, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel. Es kann ja sogar sein, dass diese einzelnen Kommentare gar nicht rechtswidrig sind. Es ist sogar wahrscheinlich, dass sie sie nicht rechtswidrig sind. Aber aus der Gesamtschau ergibt sich halt ein Bild, von dem man sagen muss, das wollen wir als Gesellschaft nicht. Und dann entsteht eben dieser Druck. Ja, und das ist in dem Fall auch in Ordnung. Aber schwieriger wird es natürlich, wenn zum Beispiel jetzt YouTube sagen würde, also die würden sich jetzt von dem Druck der Werbekunden nicht, sagen wir mal, beeinflussen lassen und sagen, wir lassen das einfach alles so stehen, dann hätten wir ein ziemliches Problem, denn dann könnte es sein, dass festgestellt würde, weder die Videos sind illegal, noch die Kommentare verstoßen gegen geltendes Gesetz. Dann gäbe es keine Handhabe, YouTube dazu zu zwingen, diese Kommentare zu löschen. Und im Grunde genommen finden wir das auch gut, denn in einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft ist eben alles das, was nicht verboten ist, erlaubt.
Dennoch wollte ich jetzt eigentlich gerade fragen, wie ein verantwortungsbewusster Umgang gerade mit dieser Thematik aussehen könnte oder zumindest einen Ansatz.
Wir müssen die Ressourcen haben, um so viel wie möglich davon überhaupt zu bemerken, ja, und nicht immer erst im Nachhinein von anderen darauf gestoßen werden. Das ist ja in der Vergangenheit oft der Fall gewesen, dass erst Dritte darauf hingewiesen haben. Und dann muss es eben auch in dem Unternehmen die, ja, ich sage mal, Prozesse geben, die dazu führen können, jetzt dann einzuschätzen, wir möchten das gerne verhindern, dass sowas passiert. Oder wir sagen in einem anderen Fall etwa ganz explizit und konkret, wir halten das für einen Teil der Freiheit, die wir gestatten wollen. Und dann muss man das aber eben auch verteidigen können.
Einige YouTube-Werbekunden haben ihre Spots auf der Plattform eingestellt, weil sich Pädophile in Videokommentaren vernetzt haben. Welche Rolle der YouTube-Algorithmus dabei spielt und welche Verantwortung YouTube dabei trägt, darüber habe ich mit Matthias Spielkamp von Algorithm Watch gesprochen. Danke, Herr Spielkamp.
Ja, danke, Herr Wellenhoff.